Also das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Lied, muss ich sagen. Der Inhalt ist sehr, sehr tiefgründig. Gerade, dass Gottes ewiges Wort Mensch wird, diese Zeilen, diese Verse sind sehr bedeutsam. Und darum soll es auch heute in der Predigt gehen. Also hallo erstmal zusammen. Meine aus Grundfrage in dieser Predigt erstmal an euch gerichtet, und zwar, wer glaubt von euch, dass Jesus Gott ist? Das ist keine rhetorische Frage, genau. Ja, das ist auch gut, das begrüße ich sehr. Ich hoffe mal, dass das eben alle hier tun. Immerhin ist es eines der, ja, möchte ich sagen, zentralsten und entscheidendsten Glaubenssätze, die wir haben, dass Jesus Gott ist. Es ranken sich auch eine Menge theologischer Gedanken darum, okay, was bedeutet das eigentlich und wieso muss warum muss Gott Mensch werden und sowas. Und das ist alles nur Erklärungsversuche, um uns das deutlich zu machen, wieso das so ist. Es ist aber auf jeden Fall eines nicht. Es ist nicht normal, dass Gott Mensch wird. Wir glauben, dass Jesus der Messias ist, der Christus, der ja schon im Alten Testament vorhergesagt wurde. Aber dass Jesus dieser Messias auch Gott ist, ist nicht selbstverständlich. Versteht mich da richtig. Wir haben ja heute den dritten Advent und gedenken der Geburt Christi, der Geburt Jesu. Damit fängt bei uns sozusagen alles an mit der Geburt. Aber dass in dieser Geburt Gott in unsere Welt kommt, war nicht und ist nicht normal, nicht Tradition, nicht Standard. Und das möchte ich versuchen, heute ein wenig aufzuzeigen und die Bedeutsamkeit dieses Geschehens, das vor etwas mehr als 2000 Jahren dort stattfand in Bethlehem, sozusagen aus der Tradition zu heben, die unser Staunen gelähmt hat. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir nicht automatisch die Menschwerdung Gottes. Das müssen wir uns vornehmen. Beginnen möchte ich damit, dass wir uns einmal die alttestamentlichen Messias-Erwartungen ansehen oder diese überhaupt die Messias-Erwartungen im Alten Testament ansehen, um zu verstehen, wie Gott schon durch die Propheten den kommenden Retter versprochen hat, vorhergesagt hat und wie Jesus diese Erwartungen erfüllt, aber auch übererfüllt hat. Er hat mehr als das getan. Das soll uns als eine Einleitung dienen in diesen Gedankengang, dass Gott Mensch wird. Es wird heute in der Predigt viele Verse geben, die ich vorlese. Ich bin ja immer ein großer Freund davon, wenn man das aufschlägt mit, aber das wird heute wahrscheinlich kaum möglich sein. Deswegen einfach zuhören bei den Versen, das ist schon das Beste. Bevor ich jetzt tiefer reinsteige, einmal kurz ein paar Informationen über den Messias-Titel. Der Messias, das heißt einfach der Gesalbte, und das ist recht nah an der alttestamentlichen Praxis, die Könige, Priester und Propheten zu salben, also im besten Falle von Gott auserwählte und von Gott berufene Menschen. Dass man jemanden gesalbt hat oder dieses Symbol der Salbung, das ja auch auf den Messias angewendet wird, das ist ein Zeichen der Berufung und der Zubereitung für einen besonderen, herausfordernden Dienst. Und so hat man damals auch die Stellen auf den Messias gedeutet. Wir haben ja Weihnachten bald und da passt es am besten, wenn wir uns erst einmal die Prophetien ansehen, die von der Ankunft des Messias sprechen, damit wir da sozusagen einen Eingriffspunkt haben. Und da möchte ich zwei Stellen besonders hervorheben aus Jesaja und aus dem Propheten Micha. Ich lese die jetzt nacheinander vor. In Jesaja 9, Vers 5 und folgende steht: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscherin, wird dies tun. Das ist jetzt das, was der Prophet Jesaja an dieser Stelle, aber noch an anderen, über den kommenden Messias sagt. Und Micha schließt da sozusagen mit an. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird der hervorgehende Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Es ist eindeutig, hier wird von einem zukünftigen Erretter gesprochen, aber es ist sozusagen schon deutlich, okay, ein Retter ist da, und er wird auch die Gerechtigkeit wieder aufrichten, die Beziehung zu Gott, das klingt auch an. Aber diese beiden Stellen, die haben schon eine gewisse Transzendenz. Also hier wird so ein bisschen das Denken durchbrochen, das wir in unserem normalen Verstand haben. Hier werden die Grenzen der Welt, die Grenzen unseres Denkens schon überschritten. Anscheinend, also so wird es berichtet, die Ursprünge des kommenden Herrschers, also des Messias, sind von den Tagen der Ewigkeit her. Und seine Herrschaft, die wird ewig andauern, noch in Ewigkeit. Hier wird also sozusagen das Bild eines Menschen gezeichnet oder skizziert, der nicht nur immer schon war, so dessen Ursprünge in der Ewigkeit sind, sondern der auch immer sein wird, dessen Herrschaft immer Bestand haben wird. In dem Sinne ist also dieser Messias doch ganz anders, als wir es sind. Das ist, auf uns trifft wohl zu, dass wir eine ewige Seele haben, die in Ewigkeit entweder bei Gott oder in der Gottesferne sein wird. Aber wir sind nicht ohne Anfang. Unser Körper und auch unsere Seele finden ihren Anfang im Mutterleib. Das wird über den kommenden Messias nicht gesagt. Er war, so sagt es Micha, von Ewigkeit her und seine Herrschaft wird kein Ende haben, das lesen wir bei Jesaja. Aber diese Erwartung, dieses interessante, spannungsreiche Bild, das im Alten Testament entwickelt wird, das zieht sich durch das gesamte Alte Testament hindurch. Schon der Segensspruch Jakobs in Genesis wird messianisch ausgelegt oder aufgefasst und sehr deutlich wird es dann, als Bileam das über Israel weissagt, anstatt es zu verfluchen. In Numeri 24,17 lesen wir das. Da sagt er, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Das ist natürlich etwas dramatisch, aber es passt gut in das Bild, das hier auch sonst gezeichnet wird. Auch der Ausspruch Moses, der von Gott ein paar Verse später sogar bestätigt wird, macht eine Messias-Erwartung deutlich, die auf die Zukunft verweist und Hoffnung macht. Das lese ich in Deuteronomium 18, Vers 15. Ein Prophet wie mich wird dir der Herr, mein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Wir stellen also fest, wenn man sich jetzt mal so ein paar diese Verse sich ansieht, dann gibt es mit fortschreitender Zeit ein immer konkreter werdendes Bild von diesem Messias. Zuerst sind es nur Andeutungen, dann wird von einem Stern aus Jakob gesprochen, dann von einem Propheten wie Mose. Und mit dieser fortschreitenden Offenbarung wird immer deutlicher, wie dieser Messias, der kommende Herrscher, aussehen soll und ja, was ihn ausmacht, wie auch vielleicht das, was auch das Kommen für das Volk Israel bedeutet. Das haben wir ja eben in den Versen bei Jesaja und Micha auch schon gelesen. Ich als Christ kann ja übrigens hier viel reinlesen, könnte man sagen, denn immerhin weiß ich ja im Gegensatz zum Volk Israel, dass Jesus der verheißene Messias ist. Aber, das möchte ich auch sagen, die Stellen, die ich hier präsentiere, auch sozusagen vorlese, die sind von den Juden auch als messianische Verheißungen klar erkannt und legen die auch so aus. Nicht nur wir Christen machen das. Das sehen wir auch ganz gut im Buch Daniel, das auch ein paar Stellen enthält, die wir klar messianisch deuten können und die auch so gedeutet werden, nicht nur von Christen, sondern auch von Juden. Das ist auch ganz schön, dass hier wird in Daniel 7, Vers 13 eine weitere Komponente der Messias-Erwartung aufgegriffen, die wieder eine tiefere Ebene öffnet und unser Verständnis schärft. Das heißt es: Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen, also wie der Menschensohn in Klammern, und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurden Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Diese Verse, da merken wir schon, es klingt das an, was wir auch aus Jesaja eben gehört haben, die Herrschaft, die für immer Bestand hat. Diese Parallelen sind auf jeden Fall vorhanden. Aber hier wird auch ein Titel für den Messias eingeführt, ein recht simpler Titel sogar. Es wird einfach gesagt, der Sohn des Menschen, was genau das heißt, der Sohn eines Menschen. Und das ist interessant, weil das ist ein ganz einfacher Titel, aber jeder in Israel konnte damit etwas anfangen und wusste, wenn das jemand auf sich bezieht, dann hat er diesen Anspruch. Und weil die Juden diesen Text messianisch verstanden haben, ist auch Jesu Selbstanspruch als Menschensohn für sie ganz glasklar ein Anspruch auf den Messias-Titel. Und für die Juden war auch klar, dass der Messias nach 2. Samuel 7 aus dem Hause David kommen soll. Also, und so bildet sich doch ein sehr recht vielfarbiges Bild des Messias, wie im Alten Testament verstanden wird. Und wir können sehen, dass es auf jeden Fall kein normaler Mensch ist. Es ist auf jeden Fall ein bedeutender Mensch, einer, der von Gott sehr gesegnet ist. Man hat zur Zeit Jesu viele verschiedene Erwartungshaltungen an den Messias gehabt. Besonders solche, die mit der politischen Befreiung zu tun hatten, mit einer wirklichen Herrschaft auf Erden für immer und einer neuen Erstarkung des Volkes Israel, das sozusagen sich zurückerinnern möchte an die glorreiche Zeit unter Salomo. Aber immer auch bei dieser Vielfalt an unterschiedlichen Vorstellungen, die vorherrschten, war immer der Blick in die Bibel da, immer der Blick auf die Prophetien, die diesen Messias angekündigt haben. Und so können wir dann selbst begreifen, wie diese Prophetien nicht nur im Alten Testament von den Juden, sondern auch von Christen auf Jesus gedeutet wurden. Aber euch ist sicherlich aufgefallen, hoffentlich, dass ich jetzt gerade nur sozusagen die Herrscherprophetien genannt habe, so ein bisschen aufgezählt habe. Aber ich glaube, man darf die Weissagung über den leidenden Messias, über den leidenden Gottesknecht auf keinen Fall beiseite lassen. Gerade an Weihnachten ja nicht. Sonst ging ja erstens eine wichtige Komponente der alttestamentlichen Dimension des Messiasverständnisses verloren. Und zweitens ist die Geburt von Jesus natürlich von seinem Tod, von seinem Leidensweg nicht zu trennen. Das gehört auf jeden Fall zusammen. Wir haben im Alten Testament auch nur wenige Stellen, die vom Messias als leidend sprechen, tatsächlich. Besonders prominent ist hier Jesaja 53, das ich mal auszugsweise vorlesen werde, weil ich es natürlich auch eine faszinierende Prophetie finde, die wir im Alten Testament finden. Sie ist wirklich faszinierend. Also das passt so gar nicht in den Rest des Bildes. Deswegen ist sie, auf jeden Fall, ich lese sie mal vor. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgesprossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir aber alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, alle unsere Schuld. wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat, kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Wenn er sein Leben als Schuldopfer, das ist sehr interessant, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Das hier ist das vollkommene Kontrastprogramm zu dem, was wir vorher über den Messias gehört haben eigentlich. Das ist schon spannend und irgendwie ist es auch kein Wunder, dass es vielen Gelehrten, gerade im Alten Testament und manchmal auch noch in der frühen Christenheit, nicht gut gelungen ist, das zu harmonisieren, diese Messias-Weissagung alle in einer Person zu bündeln sozusagen. Bis jetzt wollte ich auch eigentlich nur auszugsweise und kurz darstellen, wie die Erwartung in der damaligen Zeit an den Messias war und wie sie auch sozusagen ihren Boden, ihren Nährboden im Alten Testament auf jeden Fall findet. Ich möchte deutlich machen, jetzt ist Jesus der, der diese Erwartung aufgreift, verändert natürlich auch auf jeden Fall, aber auch erfüllt und noch viel mehr als das. In Jesus laufen diese vielen teils schwer zu vereinheitlichenden, schwer zu verbindenden Erwartungen zusammen und es ergibt sich ein Gesamtbild. Jesus wurde tatsächlich auch in Bethlehem geboren, wie vorher gesagt wurde, ist von einer Jungfrau geboren worden. Er wendet Schriftworte auf sich an und deutet diese dann damit bewusst messianisch, was ja auch ein Messiasanspruch verdeutlicht, dass ich diese Begebenheit, als Jesus in der Synagoge in Kapernaum war, ich glaube, es war in Kapernaum, und wo er dann ihm das Buch des Propheten Jesajas gereicht wurde und als er das Buch aufrollte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkündigen, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihm zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Klarer Anspruch auf den Messias-Titel hier. Aber noch viel mehr. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus zu den Pharisäern sagt, ihr forscht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu finden oder zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Auch wieder die Anwendung des alttestamentlichen Verständnisses des Messias auf Jesus selbst, er wendet das auf sich an und erkennt das für sich als Titel. Aber nicht nur er selbst erkennt das, sondern auch viele Leute in seinem Umfeld. So sehen wir ja zum Beispiel, dass Andreas zu Simon geht am Anfang des Johannesevangeliums und sagt, wir haben den Messias gefunden. Hier wird der Anspruch, den Jesus selbst hat, erkannt und bestätigt von anderen. Oder auch die Stelle, in die oft das Bekenntnis des Petrus genannt wird, wo es heißt, da fragt ja Jesus an den Jünger, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und sprach, der Christus Gottes, also der Messias Gottes, der Gesalbte, der kommen soll sozusagen. Jesus ist sich bewusst, dass er der Messias ist und die Rolle ist klar auf beiden Seiten. Die Menschen wissen, dass Jesus den Anspruch hat, der Messias zu sein und Jesus stellt sich auch zu diesem Titel. Auch wenn die Menschen zur Zeit Jesu sich vielleicht eine andere Art von messianischer Erfüllung oder messianischer Herrschaft gewünscht hatten. Mehr so eine praktische, mehr so eine politische, nicht so eine religiöse. Das merkt man vielleicht auch an den drastischen Versen aus Markus 14, 61, als Jesus vor dem Hohen Rat stand. Da wurde er gefragt, wieder fragten ihn die hohen Priester und sprach zu ihm, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und dann zerreißt eben der Hohepriester sein Gewand. Weil hier Jesus klar diese Stelle, wir haben sie vielleicht noch im Ohr, aus Daniel auf sich anwendet hier, ich bin der Sohn des Menschen, der kommen soll, der erwartete Messias. Und auch dürfen wir die fast schon wörtliche Erfüllung der Jesaja 53, Prophetie, die ich eben vorgelesen habe, auch nicht vergessen, die sich ja wirklich exakt in Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen widerspiegelt, sich in ihnen erfüllt. Ja, wir können festhalten, dass Jesus den Anspruch hat, der Messias zu sein und diesen Anspruch auch klar vertritt. Bis dahin ist das ja auch eher alles so Standard, möchte ich sagen, irgendwie ist es klar so und das weiß man ja auch. Aber er hat eben nicht nur den Anspruch, Messias zu sein. Und hier wird es dann doch irgendwie faszinierender. Er hat nicht nur den Anspruch, Messias zu sein, und zwar so, wie es ihm gefällt und nicht seinem Volk, sondern er hat auch den Anspruch, Gott zu sein. Und das ist das Unerhörte. Versteht ihr? Weil der Messias war als Mensch erwartet, dass Gott selbst kommt, das stand nirgendwo. Das stand nirgendwo auf dem Plan, das war nirgendwo klar, das ist etwas Verrücktes. Jesus, der Messias, aber ist noch so viel mehr. Wer denkt, dass Jesus nicht den Anspruch hätte, Gott zu sein, dem sei nur kurz noch als Erläuterung die Stelle aus Johannes 8, Vers 58 genannt. Da heißt es, da sagt Jesus von sich selbst, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Die beiden Verse gehören gut zusammen, weil man könnte ja sagen, okay, was bedeutet das? Vielleicht hat er einfach einen Sprachfehler gehabt. Aber es ist tatsächlich so, dass es bedeutsam ist. Ehe Abraham war, bin ich. Das ist kein grammatikalischer Fehler, sondern ein Selbstanspruch. Und zwar ein ziemlich unerhörter, und zwar ein so extrem unerhörter, dass die Leute dann auch Steine aufnahmen, um sie auf ihn zu werfen. Denn hier wird ein Messias, nicht nur der, sondern auch der Gottesanspruch erhoben. Der Gottesname der Juden ist ja sehr, sehr nah verwandt mit diesem Ich Bin, mit dieser Wendung Ich Bin. Die Reaktion der Zuhörer auf Jesus ist deswegen glasklar und ganz klar. Also die heben natürlich Steine hoch, auf ihm zu werfen, weil so ein Anspruch, ein Mensch, der von sich sagt, er ist Gott, das haben sie verstanden. Sie haben den Gottesnamen im Ohr. Dieses Ich Bin, da behauptet jemand, der Gott Israels zu sein. Jesus selbst vertritt diesen Anspruch, aber das Neue Testament ist da auch sonst ziemlich deutlich. In 1. Johannes 5, Vers 20 lesen wir, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser, so Jesus bezogen, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist schon ziemlich eindeutig, aber wenn es noch eindeutiger geht, denke ich, ist Offenbarung 5, 12 und folgende. Hier wird die Anbetung Gottes und des Lammes auf eine Stufe gehoben, das findet sich sonst nirgendwo. Das ist also ohne Beispiel. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und den Lobpreis. Also erstmal, das ist ja ein extremer Superlativ, das ist extrem. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Sehr eindeutig. Und bis hierhin habe ich euch zugegebenermaßen auch nicht viel Neues erzählt. Eigentlich nichts. Es ist nämlich klar, dass Jesus Gott ist. Aber es wird auch bis zum Ende der Predigt nicht viel Neues geben in dieser Hinsicht. Ich möchte aber bewusst machen, was es heißt, dass Gott Mensch ist. Wir feiern ja bald Weihnachten. Doch dieses Ereignis, diese Menschwerdung Gottes, das, was ich jetzt gerade so lang und breit erklärt habe, das ist schon so für uns mit Tradition überwuchert, dass wir gar nicht mehr ins Staunen, gar nicht mehr in die Gottesfurcht, gar nicht mehr in den Lobpreis, in die Anbetung kommen, wenn wir darüber nachdenken, dass das eigentlich etwas völlig Verrücktes ist. Wir sind daran gewöhnt, das ist das Problem. Wir sind daran gewöhnt, dass Gott Mensch wurde. Ich möchte sagen, wir haben schon gut 1500 Jahre diese Tatsache kulturell verinnerlicht. Es ist für uns Gewohnheit, es ist für uns Normalität und Tradition geworden. diese ganzen Darstellungen von eben sollten uns so ein bisschen erzeigen, wie vielleicht auch unerwartet das kam, dass der Messias-Anspruch im Alten Testament immer auch mit irgendwo schon mit dem Menschen, mit einem Menschen, der kommen soll, verbunden war. Und das, was Jesus da für sich beansprucht, nicht nur der Messias-Titel, sondern auch der Gottestitel, ist etwas Unerwartetes, etwas Unerhörtes. Das ist so unerwartet, dass Gott Mensch wurde. Wenn ich es zu euch sage, dann müsstet ihr eigentlich, ich weiß nicht, müsstet ihr gedanklich, sprichwörtlich Steine aufheben und euer Gewand zerreißen. So verrückt sollte das sein eigentlich. Wir müssen bemerken, dass das, was da vor mehr als 2000 Jahren passierte, etwas ist, was mich und dich, was uns zutiefst als Person, als Einzelperson auch betrifft. Man kann sich sozusagen nicht, und das möchte ich verdeutlichen, man kann sich nicht daran gewöhnen, dass Gott Mensch wurde, weil das nichts Gewöhnliches ist. Es muss immer wieder unsere Dimensionen, unser Denken herausfordern, diesen Gedanken zuzulassen. Das möchte ich an einem Beispiel deutlich machen. Wie undenkbar es für uns sein sollte, dass Jesus Gott ist und dass Gott Mensch wurde, lebt, leidet und stirbt. Eine Realität, an die wir uns gewöhnt haben. Die Juden konnten sich das nicht vorstellen, dass Gott Mensch wird, dass er leidet, dass er vielleicht auch von Menschen getötet wird. Das ist alles das, was mit Jesus ja auch geschieht. Das zeigt sich, um zum Beispiel zu kommen, ziemlich deutlich an Sacharja 12, Vers 10, wo viele Handschriften eine interessante Veränderung machen, die uns das aufzeigt. Da lese ich mal vor. Zuerst die Unveränderte, dann die Veränderte. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Juda gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Und jetzt die veränderte Variante. Da steht, aber über das Haus Davids und über die Bewohnerschaft von Israel, ich meine Jerusalem, gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und sie werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Vielleicht habt ihr bemerkt, wo die Veränderung liegt. Liegt im Mich oder im Ihm. Da heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Da spricht übrigens Gott gerade. Oder sie blicken auf ihn, den sie durchbohrt haben. Also das sind zwei Möglichkeiten. Das Erste, also sie blicken auf mich, ist das Echte sozusagen. Die Veränderung ist, dass man das Mich, wo Gott selbst spricht, verändert hat durch ihn, weil es so unvorstellbar ist, dass ein Mensch Gott durchbohrt. Was ja hier angesagt ist. So unvorstellbar ist es, dass man sogar seine eigene Deutung, könnte man sagen, hier mit reinträgt in den Vers und das verändert. Weil man gesagt hat, Gott, ich kann mir Gott nicht vorstellen als einen Menschen, als Gott, als jemand, der durch Menschen leidet, der durchbohrt wird. Und doch ist es genau das, was der Vers aussagen will. Wenn man diesen Vers jetzt verändert hätte, weil man gesagt hat, nein, ich kann mir das nicht vorstellen, dann berauben wir uns auch der Realität, dass Gott genau sich so sehr erniedrigt hat und genau das getan hat, dass Gott Mensch geworden ist, sich von uns hat durchbohren lassen. Ich glaube, oder mir geht es wenigstens oft so, dass ich mir nicht mehr bewusst mache, wer da eigentlich zu uns kommt, wenn Gott Mensch wird. Weil es ist eben so, für diese Tatsache der Menschwerdung Gottes fehlt uns oft das Staunen, mir persönlich wenigstens. Und es muss uns so verblüffen, dass das nicht in unser Denken reinpasst eigentlich, dass es unsere Dimension sprengt. Gott, wie er sich selbst im Alten Testament und auch im Neuen Testament vorstellt, kommt zu uns, wird Mensch, erniedrigt sich. Das ist schon erstaunlich. Aber wir müssen uns bewusst machen, wer da eigentlich zu uns kommt. Und das kann ich eigentlich nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es klappt nicht, natürlich nicht, weil ich niemals sozusagen die Worte fände, Gott euch so vorzumalen, dass ihr sagt, der. Sondern es ist immer so ein Wundern müsste immer dabei bleiben. Karl Barth nennt Gott den ganz anderen. Und auch wenn ich Karl Barth und seine Theologie sonst nicht mag, finde ich das sehr passend eigentlich, weil Gott den ganz anderen zu nennen, zeigt die die Trennung eigentlich, die zwischen Gott und Mensch bestehen müsste eigentlich, die eigentlich auch vorhanden ist, die ist da. Dieser ganz andere ist eben nicht in unserem Denken fassbar. Gott lässt sich so nicht in unserem Denken in die Tasche stecken. Er lässt sich nicht weltanschaulich umfassen oder durch menschliche Traditionen erkennen. Der Gott, der Mensch wurde, ist es, der von sich selbst sagt: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Oder da sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der sowohl Seele als auch den Leib verderben vermag in der Hölle. Und den Lobpreis aus Offenbarung 15, 4. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Mit menschlichen Worten, wie gesagt, ist es nicht möglich, euch oder mir Gott so vorzumalen, dass wir ihn erfasst oder begriffen hätten. Doch diese Stellen, die ich gerade vorgelesen habe, sollen zeigen, dass es immer wieder verwundern und irgendwie auch immer wieder erschüttern muss, dass so ein Gott Mensch wird und uns niederen Geschöpfen auf Augenhöhe begegnen möchte, sich uns sogar ausliefert. Begreifen wir aber auch, dass Gott uns Gutes tun wollte, indem er Mensch wurde. Nicht auf so eine postmoderne Art und Weise, dass einfach alle glücklich werden sollen, sondern Gott wurde Mensch, damit eine Beziehung zu ihm selbst möglich ist. Bonhoeffer bezeichnet Jesus als die Mitte der Geschichte, die Mitte der Wirklichkeit. Die Menschwerdung Gottes muss sich an uns Christen irgendwie niederschlagen, irgendwie deutlich machen. Nicht in Traditionen, sondern ganz praktisch. Wer glaubt, dass Gott in Jesus wirklich Mensch wurde und bekennt sich zu Jesus, der kann sozusagen nicht unverändert, nicht erfüllt mit Furcht und Verwunderung über diese Tatsache hinweggehen. Mein Ziel war es, die Menschwerdung aus dieser Tradition zu heben, in die wir sie gesteckt haben. Ich glaube, dieses Vorhaben ist so gut wie unmöglich. Jedes Wort, das ich sagen könnte, ist schon Teil traditioneller Floskeln, die uns nicht mehr zum Staunen bringen, sondern uns nur noch nicken lassen, im schlimmsten Fall sogar einnicken. Der Satz "Gott wurde Mensch" hat in der Tradition, die wir feiern, die wir an Weihnachten feiern, vielleicht noch die Größe einer Visitenkarte, die wir in die Tasche stecken und vorzeigen, wenn wir Weihnachten feiern. Doch dieser Satz ist real, von ebenso großer Strahlkraft und von ebenso großer Brisanz wie der Satz "Gott stirbt am Kreuz". Und das, denke ich, kann niemand hier im Raum wirklich erfassen und das steigt über jeden hinweg. Was ich sagen möchte, ist, dass diese Dinge, die wir feiern, nur deswegen, ich nenne es mal Pocket-Traditionen sind, weil die Realität hinter ihnen für uns viel zu unfassbar ist, viel zu groß und undenkbar. Aber darum sollten wir nicht bei den Traditionen stehen bleiben, sondern wir sollten uns zu Hause einmal die Zeit nehmen, mit Gott über seine Menschwerdung ins Gespräch zu kommen, neu in das Staunen und auch in die Gottesfurcht zu tauchen und zu lernen, dass Weihnachten eben nicht diese Visitenkarte ist, die wir wegstecken nach Weihnachten. Was denkt ihr? Wäre es vielleicht an der Zeit, Traditionen zu überdenken, um sozusagen zu einer angemessenen Feierlichkeit zu gelangen, die uns aufs Neue und wieder deutlich macht, was es eigentlich bedeutet, Weihnachten zu feiern, was wir da eigentlich überhaupt feiern. Was feiern wir eigentlich an Weihnachten, wenn wir sozusagen nur die Tradition als Gerüst aufstellen und nichts anderes? Was feiern wir eigentlich, wenn man darüber nachdenkt? Feiern wir den Baum? Feiern wir die Musik? Die Lichter, die Kekse, die Geschenke? Was feiern wir da eigentlich? Wir dürfen nicht vergessen, dass das Weihnachten, das wir feiern, anders als bei den Juden, die ja Feste auch hatten und auch Riten, nicht von Gott eingesetzt ist. Bei den Juden wurden die Feste und Rituale von Gott selbst eingesetzt, klar umrissen und gesagt, das ist es, was ihr tun sollt. Weihnachten ist das bei uns nicht. Weihnachten ist bei uns kulturell und gewachsen. Jetzt müssen wir fragen, das ist nicht richtig. Also ich würde sagen, es ist auch nicht falsch. Es ist erstmal neutral. Wir müssen es bewerten hinsichtlich dessen, was wir da eigentlich feiern wollen. Denn wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir nicht automatisch die Menschwerdung Gottes. Das müssen wir uns vornehmen. Und Gott wurde Mensch. Darum nutzen wir doch die Gelegenheit, da ja gerade Weihnachten ist, und feiern das. Und danach leben wir weiter aus dieser Realität. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, vielen Dank für deine Menschwerdung, dass du Mensch geworden bist, was unglaublich und unfassbar ist. Schenk uns, dass wir das mehr und mehr begreifen oder besser gesagt darüber ins Staunen kommen, weil du wirst noch einmal wiederkommen, dann in Macht und Herrlichkeit. Wir wollen dir dann begegnen und uns darauf freuen. Und das wollen wir tun, indem wir jetzt schon lernen, was es heißt, dass du Mensch wurdest hier auf dieser Welt. Amen.